Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Ihr seid milliardenschwer. Ihr habt aus einem einzigen Laden in Ohio ein ganzes Imperium aufgebaut, das vielleicht eure Mutter, eure Schwester, eure beste Freundin, ja, es vielleicht sogar ihr, liebe Hörer, auch mal getragen habt oder sie vielleicht sogar auch jeden Tag tragt. Victoria's Secret, Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch. Ihr seid der Mann hinter der Marke, der für Millionen von Frauen für Schönheit, Selbstbewusstsein und ein bisschen Glamour steht. Dann gebt ihr einem Mann, von dem euer eigener Finanzberater sagt, Zitat, ich misstraue dem total, der Typ ist eine Ratte, die Generalvollmacht über euer komplettes Vermögen. Ihr lasst ihn euer Haus kaufen, euer Flugzeug und eure Stiftung leiten. Dieser Mann heißt Jeffrey Epstein. Und der Mann, über den wir heute sprechen, das ist Les Wexler, der Mann hinter Victoria's Secret. Vor wenigen Tagen, am 25. Juni 2026, ist eine neue Klage aufgetaucht. Zwei Frauen, die als Minderjährige angeblich von Epstein missbraucht wurden, sagen jetzt ganz klar, ohne Wexner hätte Epstein es nie geschafft. Kein Geld, kein Haus, kein Flugzeug, keine Glaubwürdigkeit. Heute schauen wir uns an, wer dieser Mann wirklich ist, wie tief seine Verbindung zu Epstein ging und was die neue Klage ihm konkret vorwirft. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Update-Folge von Dark Secrets. Ich bin Friederike Goldkamp.
Und ich bin Nina Lenzen. Ja, und es ist ein Update. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wer war der Typ und wie hat der überhaupt Epstein kennengelernt? Wir haben schon mal über ihn gesprochen in Folge 203. Das müssen wir dazu sagen. Da haben wir über Epsteins Aufstieg gesprochen und den Mann dahinter, wer das alles möglich gemacht hat, und haben diese These auch schon aufgestellt. Weil, kleiner Spoiler, es gab auch schon mal eine Klage. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Und die hat Ähnliches gesagt. Dementsprechend ist das nicht komplett neu für die ein oder andere von euch. 203, hört gerne nochmal rein, da waren wir natürlich in einem Deep Dive und jetzt holen wir das alles aber nochmal so ein bisschen zur Auffrischung hoch.
Also Les Wexner mit vollem Namen Leslie Wexner ist heute 88 Jahre alt. Er hat in den 1960er Jahren in Columbus, Ohio einen einzigen Klamottenladen aufgemacht, The Limited, und daraus über Jahrzehnte wirklich ein Einzelhandel-Imperium aufgebaut. Wie ich ja schon im Intro sagte, Victoria's Secret gehört dazu, Bath & Body Works, Abercrombie & Fitch. Und das Mutterunternehmen hieß dann irgendwann L Brands. Wexner hat das oder war über Jahre einer der reichsten Männer der USA und ist bis heute wohl der bekannteste Mäzen seiner Heimatstadt Columbus. Sein Name steht auf etlichen Gebäuden, zum Beispiel der Ohio State University, und er war auch jahrelang im Board of Trustees, also ein Aushängeschild auch von diesen Universitäten. 2020 ist er als CEO und Chairman von L Brands zurückgetreten, 2021 ganz aus dem Board ausgeschieden, und das war natürlich mitten im Epstein-Skandal. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, an dem die Geschichte richtig spannend wird, nämlich wie Epstein überhaupt in Wexners Leben kam. 1986, und das haben wir auch in dem Deep Dive wirklich ganz ausführlich gemacht, wird Epstein Wexner vorgestellt über gemeinsame Bekannte. Und eine Version sagt, über einen Versicherungsmanager und seine Frau in Palm Beach. Und eine andere, und das hat die New York Times damals ausführlich rekonstruiert, sagt, dass Les Wexner Jeffrey Epstein über seinen damaligen Finanzberater Harold Levin kennengelernt hat. Und hier wird es richtig spannend, denn dieser Finanzberater hat Wexner damals schon ausdrücklich vor Jeffrey Epstein gewarnt. Sein Zitat, I smell a rat, also ich rieche eine Ratte. I don't trust him, ich vertraue ihm nicht, und das auch nur nach einem Treffen mit Jeffrey Epstein. Tja, und Les Wexner hat diese Warnung natürlich komplett ignoriert. Er hat Levin gefeuert und Epstein an seine Stelle gesetzt. Er wurde dann 1987 Wexners offizieller Finanzmanager. Und Epstein hat ja immer behauptet, er arbeitet nur mit Kunden, die mindestens $1 Milliarde schwer sind. Und Les Wexner war quasi sein Paradebeispiel. Also er hat immer nach außen hin gesagt, ich bin der Finanzberater von den super, super, super Reichen, aber du brauchst natürlich ein Aushängeschild. Und das war eben Les Wexner. Und er war sein einziger wirklich großer Klient, mit dem er sich überhaupt erst diesen Mythos aufbauen konnte. Und dann kommt was total Krasses, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Das konnten wir auch im Deep Dive nicht nachvollziehen. Im Juli 1991 gibt Les Wexner Epstein eine vollständige Generalvollmacht über sein gesamtes Privatvermögen. Das heißt, Jeffrey Epstein konnte Personal einstellen, Checks unterschreiben, Immobilien kaufen, verkaufen, Geld leihen, also alles, was rechtlich bindend ist, im Namen eines der reichsten Männer Amerikas. Und Les Wexner selbst hat das später so erklärt, er wollte halt einfach nur, dass Jeffrey Epstein Transaktionen schnell ausführen kann, ohne ständig seine Unterschrift zu brauchen. Und genau diese Nähe ist jetzt der Kern der neuen Anklage, und drei Dinge sind ganz besonders wichtig. Nina wird da gleich aber nochmal ganz genau drauf eingehen. Erstens das Haus, ich rede von dem Haus oder dieser Mansion in Manhattan. Zweitens das Flugzeug, der berüchtigte Privatjet Lolita Express und die Wexner Foundation. Wexner hat Jeffrey Epstein zum Treuhänder und Direktor seiner eigenen sehr renommierten Stiftung gemacht. Und es gibt natürlich noch eine Verbindung, die ja wir euch nicht ersparen wollen, weil sie einfach zeigt, wie konkret Jeffrey Epstein Wexners Marke ausgenutzt hat. Und es geht hier um Victoria's Secret selbst. Mehrere Frauen haben öffentlich beschrieben, wie Jeffrey Epstein sich als Talent Scout für die Marke ausgegeben hat, um junge Frauen in private Treffen zu locken.
Krass, und das wusste ich gar nicht.
Ja. Und ein ganz bekannter Fall ist das ehemalige Model Alicia Arden, die 1997 in einem Hotelzimmer in Santa Monica auf dieser Grundlage von Epstein quasi bedrängt wurde.
Und oh, ja gut, ey, jetzt ganz ehrlich, Freddy, sorry, ich muss kurz reingrätschen, wenn du das gerade sagst. Das macht ja auch so Sinn, dass der, weil da waren viele junge, hübsche Frauen, also genau der Pool an Frauen, den Epstein ja gebraucht und sich immer gewünscht hat, so ungefähr. Und der saß da an der Quelle, natürlich.
Krass, ne?
Also jetzt zurückblickend, dass ich da nicht einmal vorher drüber nachgedacht habe, krass.
Ja, und mir sind auch quasi durch den Fall in Frankreich, über die wir ja gesprochen haben, über die Model Scouts in Frankreich und die Modelagenturen in Frankreich, wie er das Ganze ausgenutzt hat. Da ist mir auch erst rückblickend klar geworden, dass er das mit Victoria's Secret ja auch gemacht hat und dass Les Wexner ja nicht nur quasi sein Aushängeschild war oder seine Bestätigung so nach Motto, schaut her, ich arbeite wirklich nur mit Milliardären zusammen, also könnt ihr mir euer Geld anvertrauen. Das war ja Les Wexner eigentlich für ihn, aber dass er dann natürlich die Marken ausgenutzt hat, um an junge Frauen zu kommen.
Ja, klar.
Das ist Wahnsinn, dass wir wirklich, ja, eigentlich auch traurig, dass man so lange gebraucht hat, um diese Verbindung zu schließen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, na gut, man will sich das ja auch alles nicht vorstellen. Und Jeffrey Epstein war einfach eiskalt und hat wirklich alle Wege und Mittel gesucht und auch gefunden, um in einer, ja, an Frauen zu kommen, an junge Mädchen zu kommen und das unter einem legitimen Deckmantel. Das heißt natürlich, dass er den Namen und das Ansehen von Les Wexner und seinen eigenen Unternehmen als Köder genutzt hat. Und das mutmaßlich, ohne dass irgendjemand bei Victoria's Secret offiziell davon wusste. Aber genau diese Verquickung von Marke, Geld und Macht ist es, dass die Klägerinnen jetzt natürlich juristisch aufgreifen. Bevor Nina darauf eingeht, möchte ich nochmal ganz kurz auf das offizielle Ende dieser Freundschaft eingehen. Ganz offiziell hieß es, dass 2007 alles vorbei ist. Les Wexner sagte, er habe damals die Vollmacht widerrufen, Epstein den Kontozugang entzogen und ihn aus allen verbundenen Stiftungen und Firmen entfernt, nachdem seine Frau Abigail entdeckt hatte, dass Epstein der Familie über Jahre massiv Geld gestohlen hatte. Es ging laut Klage bis zu 200 Millionen Dollar, die er zwischen 1987 und 2007, also in 30 Jahren, der Familie gestohlen haben soll. Also rund 100 Millionen Dollar. Achso. Im Januar 2008 soll Epstein übrigens rund 100 Millionen Dollar davon zurückgezahlt haben. Tja, aber das stimmt halt nicht ganz. Also die offizielle Geschichte ist, dass es 2007 einen ganz klaren Schnitt gab. Aber im Zuge der Epstein-Files ist herausgekommen, dass es am 26. Juni 2008, also ein Jahr nach dem angeblichen Bruch, gab es noch eine E-Mail von Wexner an Epstein. Und tja, das war, nachdem Epsteins Plea-Deal bekannt wurde, also der Deal, durch den er nur 13 Monate statt einer Bundesanklage absitzen musste. Und die Worte in der Mail von Wexner sind sinngemäß übersetzt. Abigail hat mir das Ergebnis erzählt. Alles, was ich sagen kann, ist, das tut mir leid. Du hast deine eigene Regel Nummer 1 verletzt. Sei immer vorsichtig. Und Epstein hat darauf geantwortet, keine Entschuldigung. Also, es gab keinen Kontaktabbruch, keine Distanz, kein ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du hast uns 200 Millionen gestohlen, sondern ich finde, diese E-Mail ist ja schon fast mitfühlend. Dieses so, du hast deine eigenen Regeln verletzt, du hast gesagt, man soll immer vorsichtig sein und du warst es nicht. Tja, und es wirft natürlich die Frage auf, wie eng diese beiden wirklich bis zum Schluss verbunden waren. Und Nina, korrigier mich, aber Leslie Wexner selbst hat sich ja nie strafrechtlich verantworten müssen. Er wurde auch nie angeklagt bis jetzt, ne?
Ja, aber also er hat sich einmal Anfang des Jahres geäußert, ne, vor diesem Kongress, den wir ja alle irgendwie kennen, wo jetzt gerade so viele Aussagen. Und, kleiner Cliffhanger hier, Ghislaine Maxwell hat sich jetzt ganz aktuell auch zu ihm geäußert.
Ja, aber dann hau raus. Ich habe nur noch den einen Satz, dass er vor Eid ausgesagt hat, also vom Komitee, also vom US-Kongress. Ich war naiv, töricht und leichtgläubig, Jeffrey Epstein überhaupt zu vertrauen. Er war ein Hochstapler und auch wenn ich getäuscht wurde, ich habe nichts falsch gemacht und habe nichts zu verbergen. Finde ich nach der E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe, äußerst schwierig und auch nicht mehr ganz so glaubwürdig, dass er so naiv war und getäuscht wurde. Ja, aber Nina, erzähl uns doch mal bitte den ganzen aktuellen neuesten News.
Ja, also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, deine Meinung, die teilen auch sehr, sehr viele Frauen. So jetzt vor allem auch zwei weitere Überlebende von vor allem Jeffrey Epstein. Denn die verklagen Wexner und die Wexner Stiftung. Erneut, muss man sagen. Ne? Es gab schon mal eine Klage, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber es gibt zwei Frauen, die sagen eben, dass Epstein bei der Durchführung seines Rings, seines Systems Hilfe hatte. Und da beschuldigen sie eben Les Wexner. Diese Klage wurde am Donnerstag letzter Woche eingereicht und die zwei Frauen haben hier Wexner, die Wexner Foundation und die 9 East 71st Street Corporation angeklagt. Das ist eine Gesellschaft, die Wexner gegründet hat zum Erwerb der New Yorker Villa an dieser Adresse. Also genau diese Villa, über die wir auch die ganze Zeit schon sprechen, die erst Wexner gehörte, die er dann an Jeffrey Epstein verkauft hat und wo halt eben viele der schlimmen Dinge passiert sind. Außerdem werden zwei weitere Männer verklagt, Richard Kahn und Darren Indike. Ich hoffe, seinen Namen spreche ich richtig aus, ist aber auch irrelevant. Das sind auf jeden Fall zwei Männer, die auch sehr langjährige Vertraute von Epstein waren und in seiner Nähe waren und auch die Testamentvollstrecker von seinem Nachlass waren. Und genau da geht halt auch die Anklage hin, aber wir wollen heute uns fokussieren auf Wexner. Denn dem werfen sie vor, er den Missbrauch von Epstein ermöglicht hat und die dafür benötigten Ressourcen bereitgestellt hat. Und sie fordern eine nicht näher bezifferte Entschädigung. Also man weiß nichts über die Summe, man weiß aber einige Details und auf die möchte ich gerne eingehen. Die beiden Frauen wollen anonym bleiben. Also es ist dieses berühmte Jane Doe, ne, 1 und 2 in dieser Klage. Also das ist das Synonym für eine Klägerin in Amerika, aber halt eben, wenn die anonym bleiben wollen, weil die natürlich in Sicherheit bleiben wollen, ist ja klar. Laut Klage, hat Friedi ja eben im Intro auch schon gesagt, waren die beiden damals 17 Jahre alt und Schülerinnen, als sie von Epstein angesprochen wurden und der ihnen angeboten hat, dass die sich Geld durch Massagen für einen wohlhabenden Mann verdienen können. Die beiden Frauen gaben an, nach der Zusage, also sie haben beide dem zugestimmt, in Epsteins New Yorker Villa, also genau dieser Villa, von der ich eben schon gesprochen habe, mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Und diese Villa, da haben wir auch in Folge 203 schon drüber gesprochen, ist eben dieses Penthouse beziehungsweise diese Stadtvilla, die Wexner 1989 gekauft hat für 13,2 Millionen Dollar. Und die Frauen geben an, dass sie 2004 in dieser Villa missbraucht worden sind. Es gibt Grundbucheinträge, die belegen, dass Wexner das Anwesen 1998 an Epstein für 20 Millionen Dollar verkauft hat. Also 98, 2004 der Missbrauch, dementsprechend war die Villa schon in Epsteins Besitz. In der Klage steht, dass Wexner Epstein das Haus verkauft hat für einen Bruchteil des Wertes, was dieser sich sonst nie hätte leisten können. Also das schon mal sozusagen Punkt Nummer 1. Wexner hat dazu aber schon im Februar gesagt, anders als gemunkelt wird, habe ich Epstein das New Yorker Stadthaus nicht geschenkt. Er hat es mir zum Schätzwert abgekauft. So, das hat er zu all dem gesagt, die Frauen sehen das aber anders. Nachdem wir ausgezogen waren, sagte Wexner weiter, habe ich das Haus nie wieder betreten. Also er wies jegliches Fehlverhalten von sich und hat sogar weiter bestritten, wie Friedi eben auch schon gesagt hat, dass er jemals mit Epstein irgendwie richtig befreundet war. Sei einfach alles nur eine geschäftliche Beziehung gewesen.
Ja, klar, wenn man den Menschen einfach so rein geschäftlich das hier diese Generalvollmacht ausstellt, das ist doch einfach
ja,
auch Quatsch.
Ja, und Friedi, weißt du, was ich eben auch schon gedacht habe, als du das so erzählt hast, der Typ ist so reich und so erfolgreich mit all seinen Firmen. Der scheint ja offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen zu sein und hat sehr viele gute Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Gerade bei Epstein will er sich so krass vertan haben.
Ja, und auf einmal stellen die sich dann immer alle so naiv. So, ach, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja, aber so ein Selfmade-Milliardär, das hast du geschafft. Ja, das schaffen wir auch nur. Wie viel Prozent der Menschen? Ganz, ganz wenige. Also er muss ja irgendwo auch smart sein, ne?
Genau, so. Und genau so sehen das die Demokraten zum Beispiel auch. Einer der Abgeordneten sagte zu dieser Aussage im Februar, wir sollten uns ganz im Klaren darüber sein, dass es keine Epstein-Insel, kein Epstein-Flugzeug und kein Geld für den Handel mit Frauen und Mädchen gegeben hätte und dass Herr Epstein ohne die Unterstützung von Les Wexner nicht der reiche Mann gewesen wäre, der er war.
Ja. So,
also der sieht das ähnlich wie die Anklagen auch. In der aktuellen heißt es dann weiterhin, die Mädchen seien engagiert worden, um Epstein in der Villa zu massieren. Angeblich hätte er Jane Doe 1 während der Massage seine Hand in die Unterwäsche gesteckt und sie ohne ihre Zustimmung penetriert. Laut den Dokumenten war das Mädchen so verstört, dass sie weinend ins Badezimmer rannte. In der Klage wird behauptet, Epstein habe bei späteren Besuchen ohne ihre Zustimmung auch ihre Brüste berührt und ihre Genitalien begrapscht. Jane Doe 2, also die zweite Frau, behauptet, sie sei gezwungen worden, den Penis des Milliardärs zusammen mit anderen Mädchen zu massieren, während er angeblich ohne ihre Zustimmung ihre Brüste und ihre Genitalien berührte. Also beides sehr ähnliche Geschichten von Mädchen. Wir dürfen nicht vergessen, die zu der damaligen Zeit 17 Jahre alt war. So die Klage auf jeden Fall gegen Wexner. Die ist ja aber auch noch gegen weitere Punkte, so zum Beispiel gegen diese 9 East 71st Street Corporation. Die wird auch, also es wird sozusagen diese Klage ist ein Rundumschlag gegen Wexner und sein gesamtes Umfeld. Also man merkt richtig, dass die versuchen halt wasserdicht irgendwie alles mitzunehmen, dass man da nicht noch ein Schlupfloch irgendwie finden kann. Denn nach dem Verkauf des Penthouses hat sich diese Corporation, die ja extra gegründet wurde für diesen Kauf, Verkauf von dieser Villa, dann hat die sich nicht umgehend von Wexner getrennt. Es gibt New Yorker Handelsregistereinträge von 1999. Da führen sowohl Wexner als auch Epstein als Geschäftsführer das Unternehmen weiter. Mhm. Und in den folgenden Jahren wird Epstein weiterhin als Geschäftsführer geführt, Wexner jedoch nicht mehr, obwohl eine formelle Übertragung des Unternehmens zunächst nicht festgestellt werden konnte. Also da sagen die Frauen auch, man hätte sich da schon viel eher trennen können und diese Verbindung kappen können. Außerdem wirft die Klage Wexner und der Foundation vor, Epstein das Geld gegeben zu haben, was den Missbrauch eben ermöglicht hat. Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses schätzte, dass Epstein in den über 15 Jahren der Zusammenarbeit von ihm und Wexner 200 Millionen Dollar aus Wexners Vermögen erhalten habe. Da hast du ja eben auch schon drüber gesprochen, Fredi. Und sagen halt eben, ohne das Geld, ohne Eigentum, Macht und Prestige und diese Verbindung zu einem der reichsten Männer Amerikas, wäre Epstein halt niemals in der Lage gewesen, überhaupt dieses Netzwerk aufzubauen. Ne? Also eigentlich das, was in dieser Klage im Februar auch schon, oder im April vielmehr, das war Anfang des Jahres, dass das auch schon andere Frauen aufgebracht haben. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Wexner Epstein das Privatflugzeug zur Verfügung stellte, mit dem dieser seine Opfer ausflog. Also wir erinnern uns an den Lolita Express, dieses Flugzeug, wo sehr, 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 sehr viele einflussreiche Männer auch mit geflogen sind und vermeintlich junge Frauen und Kinder eben zu der Insel vor allem auch gebracht wurden. Das kommt auch von Wexner. Die Frauen argumentierten, Epsteins Menschenhändlerring hätte ohne diesen Besitzer, also das steht da wirklich mehrfach drin in dieser Klage, dass das ganze System, dass all das nicht funktioniert hätte, wenn Wexner im Hintergrund nicht gewesen wäre. Und dazu sagt die Familie Wexner in einem Zitat, die Familie Wexner empfindet tiefes Mitgefühl für die Opfer von Jeffrey Epsteins entsetzlichem Verbrechen. Die Klage enthält jedoch keinerlei faktische Grundlage für die gegen Herrn Wexner erhobenen Vorwürfe. Das hat ein Sprecher eben erklärt. Die Vorwürfe scheinen auf dem Besitz eines Hauses zu beruhen, das Herr Wexner Jahre vor den Anschuldigungen verkauft hat. Herr Wexner bezahlte Epstein für Vermögensverwaltungsdienstleistungen und hatte keine Kenntnis von Epsteins Vergehen. Es gibt keine Grundlage für die Vorwürfe, die wir entschieden zurückweisen müssen. In der Klage wird aber auch noch erwähnt, dass die Mädchen eine Leslie anriefen, damit Massagen vereinbart werden. Man könnte ja jetzt denken, okay, er heißt Leslie, ne? Das muss er sein, der das irgendwie koordiniert hat. Aber man vermutet, dass es sich dabei um Leslie Groff, also eine der ehemaligen Assistentinnen von Epstein, handelt und nicht um eine Verbindung zu Wexner. Das vielleicht nur noch dazu gesagt. Und falls sich jetzt der ein oder andere fragt, warum diese Klagen erst jetzt aufkommen, ganz einfach. Auch dazu haben sich die Frauen geäußert, weil es anscheinend oft Thema ist, was ich schlimm finde, aber egal. Dass im Januar, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, haben sich in New York die Gesetze verändert.
Mhm. Die Verjährungsgesetze war das, ne?
Genau, damit eben Überlebenden von solcher Gewalt die Möglichkeit gegeben wird, dass trotz Verjährungsfristen sie Gerechtigkeit suchen können. Und diese Ausnahmeregelung gilt bis Juli 2027. Das heißt, die ermöglicht eben betroffenen Menschen, vor allem jetzt gerade den Frauen, dass die sich noch melden können, obwohl das halt schon so lange her ist. Ne? So. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die Klage ist die zweite, die dieses Jahr in New York eingereicht wurde. Im April haben 11 Überlebende eine ähnliche Klage gegen Wexner, die Foundation und eben diese 9 East 71st Street Corporation eingereicht. Also eigentlich sind das identische Klagen. Auch da sagen sie eben, dass Wexner durch sein Vermögen, durch seine Macht, sein Prestige irgendwie Teil dessen waren. Und sie werfen Epstein zum Beispiel auch geschlechtsmotivierte Gewalt vor, die sich zwischen 2000 und 2016 in eben diesem Haus in dieser Stadtwelle in Manhattan zugetragen haben soll. Und dass drei dieser Klägerinnen, so wie jetzt die aktuellen zwei, damals auch 17 Jahre alt waren. Laut Anklage erlitten die Klägerin dadurch körperliche Verletzungen, einen Schock des Nervensystems, innere Verletzungen, körperliche Schmerzen, seelische Qualen sowie schwere psychische und emotionale Belastungen. Auch damals hat Wexner oder beziehungsweise Wexners Sprecher genau das gleiche gesagt, genau das gleiche Zitat, wie ich eben vorgelesen habe, so wie jetzt zu dieser aktuell eingereichten Klage. So, und jetzt nochmal gut hinhören. Ich habe ja eben schon einmal gesagt, dass Ghislaine Maxwell auch wieder irgendwie jetzt gerade mit dabei ist. Ich habe einfach nur in der Recherche ihren Namen mal mit eingegeben, zusammen mit Les Wexner, und dachte mir so, ach, das ist ja interessant. Die Frau sitzt ja im Gefängnis für 20 Jahre seit 2021, weil sie halt eben Teil des Systems war. Die hat jetzt schon mehrfach, aber ganz aktuell, einen Antrag nochmal eingereicht, mit dem sie ihre Verurteilung anfechten will. Das hat sie schon ein paar Mal versucht. Jedes Mal wurde das eigentlich abgewatscht. Jetzt versucht sie es aber gerade wieder mit den Argumenten, dass eben die Epstein-Files belegen, dass ihre, also Ghislaine Maxwells Rechte auf ein faires Verfahren verletzt wurden. Sie behauptet außerdem, die Staatsanwaltschaft habe es versäumt, Zeugen und Beweismittel ordnungsgemäß zu untersuchen und verweist auf deren Entscheidung, Leslie Wexner nicht befragt zu haben offiziell. So, das finde ich interessant, weil wir wissen, er hat vor diesem Kongress ausgesagt, aber weder unter Eid, und die meisten von denen gehen ja freiwillig da rein, weißt du, um sozusagen ihre Weste reinzuwaschen und zu zeigen, hier Leute, ich habe nichts zu verbergen. Ja, aber wenn jetzt Ghislaine Maxwell, ich meine, vielleicht macht sie es auch einfach, um rumzuschießen und irgendwie nochmal den Fokus irgendwie irgendwo anders hin zu verlagern. Aber ich finde es schon interessant, dass die Leslie Wexner explizit erwähnt, dass der niemals unter Eid aussagen möchte. Ja.
Ich finde das richtig, richtig spannend, weil natürlich könnte man sagen, ja gut, warum, das muss es ja nicht mitbekommen haben, nur weil Jeffrey Epstein quasi einer, mit dem er zusammengearbeitet hat, sowas gemacht hat, heißt ja nicht, dass er es mitgekriegt hat. Aber, also die Tatsache, dass Ghislaine es jetzt gesagt hat, also diese Aussage getätigt hat, diese E-Mail mit, du hast deine eigene Regel verletzt, das finde ich krass. Und die standen sich so nah, das war so ein enger Finanzberater, kannst du mir nicht erzählen, dass er das nicht mitbekommen hat? Und vielleicht ist er ja wirklich, also klar, er hat die Basis gebildet, ne, den Nährboden, sage ich jetzt mal, und diese Möglichkeit, diese Struktur überhaupt aufzubauen. Aber es gibt ja auch Vermutungen, und man munkelt ja auch, ob wirklich Jeffrey Epstein der Kopf der ganzen Sache war. Ja, ja.
Oder nur der ausführende Partner.
Ja, ja. Oder ob es sogar noch eine mächtigere Instanz gab, die quasi noch im Verborgenen bleibt. Und ich meine, Les Wexner war mächtiger als Jeffrey Epstein, reicher. Vielleicht nicht ganz so gut vernetzt, obwohl weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch schon, ne? Wenn du einer der reichsten Männer in Amerika bist. Ich glaube, so groß ist der Kreis da oben nicht. Ich glaube, die sind alle schon sehr, sehr gut vernetzt.
Ja.
Und kennen sich alle gegenseitig. Und deswegen auch diese, ich muss auch gerade nochmal dran denken, an Bill und Hillary Clinton vorm Kongress, an Bill Gates vorm Kongress, die alle gesagt haben, ach, wir waren so naiv. Und das konnten wir uns wirklich nicht vorstellen. Das ist doch einfach nur, sorry, dass ich jetzt so deutlich sagen muss, absoluter Bullshit.
Natürlich,
weil du kannst nicht erzählen, dass du das nicht mitgekriegt hast.
Nein, vor allem wenn du hier über die mächtigsten und reichsten, einflussreichsten Personen dieser Welt redest. Wir reden hier nicht, sage ich jetzt mal, ohne das despektierlich meinen zu wollen, aber wir reden hier nicht über einen Otto-Normalverbraucher, der vielleicht einfach keine Ahnung hat, wie es in der Welt abgeht. Ne? Das sind super reiche Menschen und die wissen, was passiert.
Ja, kann mir keiner, das glaube ich auch. Kannst mir auch nicht erzählen, dass du das nicht mitbekommst. Und da muss ich auch gerade dran denken, Nina, ist auch mal eine Folge wert. Peter Thiel. Und seine Dialog, seine Gruppe da, wo sie sich dann im Geheimen getroffen haben, um zu sprechen.
Ja, auch, machen wir bitte.
Auch,
bitte.
Super interessant, weil genau so läuft es ja ab. Also natürlich haben die ihre Treffen, wo die über Dinge sprechen. Und natürlich sind die auch hinter verschlossenen Türen. Wir machen das nicht alles öffentlich. Also allein deswegen kannst du mich erzählen, dass man da gar nichts mitbekommen hat.
Nein.
Und also Gerüchte, ich bin wirklich sehr... Gerüchte, scharf, aber es, alleine Gerüchte muss es gegeben haben. Und dann will Les Watson das nicht mitbekommen haben und gesagt haben, Quatsch, Bullshit.
Der ist totaler Bullshit. Ja. Macht einen auch sauer, weil die einen so viel blöd verkaufen am Ende. Ne? Das finde ich halt so schlimm, dass die irgendwie sich da hinsetzen und sagen, nö, wusste ich nicht. Und du denkst dir so, Alter. Naja, ich bin gespannt, weil die Bundesanwaltschaft zum Beispiel schon gesagt hat zu dieser Klage von Ghislaine Maxwell, die sei halt entweder verspätet, spekulativ oder ungenau und deswegen soll die halt eben abgewiesen werden. Aber trotzdem, die Frau versucht es ja weiterhin offensichtlich. Ich bin gespannt, ob das irgendwann jemals nochmal hochkommt.
Oh, die wird oder ob Wexner. Die wird irgendwann,
ich hoffe,
die wird irgendwann sprechen. Hundertprozentig. Ich bin da ganz gespannt. Ich hoffe es auch. Und wir werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten. Ich habe noch eine kleine private Sache, die ich euch noch sagen wollte. Ich weiß gar nicht, sie ist auch gerade, guck ganz verdutzt. Nee, wir haben ja jetzt am Sonntag, hatten wir unseren Girls Walk geplant mit euch. Und wir hatten da ja ganz viel in den Folgen drüber gesprochen. Und wir mussten das ja leider absagen wegen dieser unglaublichen Hitze. Ich weiß nicht, wie es euch am Wochenende ging, aber mir ging es einfach auch ganz schlecht. Und
mir geht es jetzt gerade auch schlecht während der Aufnahme. Es ist wirklich, ich sitze hier in Unterhose und T-Shirt. Es ist einfach nur schlimm.
Es ist echt nicht okay. Und deswegen haben wir das damals abgesagt, weil wir nicht wollten, dass, also keiner soll bei der Hitze irgendwelche Fahrten auf sich nehmen oder geschweige denn auch in eine Bahn steigen müssen. Aber hier auf jeden Fall das Versprechen, dass wir das nachholen. Und sobald Nina und ich ein Datum gefunden haben, dann werden wir das wieder mit euch kommunizieren und dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr kommt. Tut uns total leid, dass wir das absagen mussten. Wir waren wirklich sehr, sehr, sehr traurig, aber... keine Ahnung, die 40 Grad haben uns dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Naja, das geht nicht. Vor allem auch mit Unwetter und so, was ja irgendwie, also alles nicht so toll. Klimawandel lässt grüßen, sage ich dazu nur. Mhm. Aber ja, wir finden einen neuen Termin und dann freuen wir uns riesig, wenn wir uns endlich alle kennenlernen.
So machen wir es.
Und bis dahin, ihr Lieben, passt auf euch auf.
Genau. Also bis nächste Woche. Ciao.
Dark Secrets.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.